Jetzt dann gerade besprechen wir bei «Apropos» wieder ein aktuelles Thema, mit dem sich unsere Redaktion beschäftigt hat. Aber was hat die Welt heute sonst noch bewegt? Und wie gut weißt du darüber Bescheid? Das kannst du jetzt testen mit unserem täglichen News-Quiz in der neuen Spiele-App. Diese Spiele-App gibt es neu für den Tagesanzeiger, die Berner Zeitung und die Basler Zeitung. Sie bringt dir jeden Tag neue Rätsel und Logikspiele und das ganz ohne Werbung. Hol dir jetzt die neue Spiele-App. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Heute bei «Apropos». Die grösste Fußball-WM ever.
It will be the biggest event ever, not just sport, not just social, but the biggest show that the planet has witnessed in history.
Heute fängt die Fußball-WM an, die in Mexiko, Kanada und den USA stattfindet. Es ist das grösste und längste Turnier, das die FIFA je veranstaltet hat. 48 Teams und trotzdem ist Italien dabei.
Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere, Ben.
104 Spiele und erst dann steht der Weltmeister fest. Wie vor fast jeder Fußball-WM in letzter Zeit ist die Kritik vor dem Turnier gross.
Abseits vom Sport gibt vor allem die Nähe zwischen FIFA-Boss Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump zu reden.
FIFA is facing calls to answer questions now after allegations of artificially inflating prices and misleading fans over the sale of tickets for the upcoming World Cup.
Politisch ist es schwierig, Tickets sind unglaublich teuer und organisatorisch erwartet man ein grosses Chaos. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch so wie bei fast jeder WM in letzter Zeit. Wenn ein Spiel losgeht, ist das alles kein Problem mehr. Wir schauen bei «Apropos» auf die Weltmeisterschaft, auf Kritik und aufs Sportliche. Und zwar machen wir das mit Dominik Wiemann, der für die Medien an die WM reisen wird und als Journalist zum Glück keine Eintritt zahlen muss. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel und der Berner Zeitung im Bund und den anderen der Mediatitel. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Dominik, bist du jetzt aufgeregt?
Nein, jetzt aktuell bin ich ehrlich gesagt noch ganz entspannt.
Aber freust du dich schon jetzt auf die WM, oder nicht? Das ist doch der Höhepunkt für jeden Sportjournalist.
Ja, es war tatsächlich auch für mich ein Ziel gewesen. Und irgendwie so die WM 2026 in den USA, die habe ich irgendwie schon länger ins Auge gefasst. Und die Vorfreude so jetzt in den letzten Tagen, wo ich mir so anfangen musste, Gedanken machen, was nehme ich eigentlich alles mit, wie fülle ich die Koffer, da ist sie dann schon wirklich langsam gekommen, die Vorfreude.
Packst du dann auch bis zum Finale, wie das der Schaka immer macht. Weißt du, wo du stationiert sein wirst?
Ja, also wir sind in San Diego. Dort hat die Schweizer Nationalmannschaft ihr Basecamp und wir begleiten vor allem die Schweizer Nationalmannschaft, reisen mit ihnen. Insofern sind wir vor allem in San Diego und dann vor allem, zumindest in der Anfangsphase, der Westküste.
Und dann geht es vielleicht irgendwo hin, vielleicht aber auch nicht, über das schwätzen wir später. Du tust dich ja schon länger auf die WM vorbereiten und bist auch schon bei den Vorbereitungsspielen der Schweizer in den USA dabei gewesen, vor einem Jahr. Du hast ein bisschen einen Vorgeschmack auf die WM bekommen. Was hast du dort erlebt?
Ja, also sie waren dann in Salt Lake City und in Nashville, zwei Städte, die jetzt nicht Gastgeber sind an dieser WM. Ich habe die Nationalmannschaft erlebt auf dieser Reise, das sagen sie auch selber mittlerweile, die dann eigentlich so ein bisschen zusammengefunden. Ich weiss noch, einer der ersten Medientermine war dann mit dem Captain, dem Granny Xhaka, und er hat dort wirklich Alarm geschlagen, wie er es jetzt kürzlich gerade wieder gemacht hat, nach dem Match gegen Australien in San Diego. Er hat dort von der grössten Herausforderung geredet, seit er im Nationalteam sei. Und das ist jetzt auch schon seit 15 Jahren. Und was rausgekommen ist, es waren eigentlich zwei gute Testspiele gegen einen Gastgeber USA, der nicht konkurrenzfähig war dazumal. Aber auf das aber ist halt auch die sehr berauschende oder die dominante WM-Qualifikation gefolgt. Und sie reden ja alle davon jetzt im Nationalteam, dass sie eigentlich dort wieder zusammengefunden, der Teamgeist. Wegen dem Jetlag waren sie alle früh wach. Sie nicht können hey, in die Schweiz anrufen, weil die Angehörigen noch am Schlafen waren. Also mussten sie sich statt mit dem Handy mit sich selber oder untereinander beschäftigen. Und das hat der Teamgeist nur so gefördert.
Wahnsinn, handyfreie Zeiten, das hat geholfen.
Ja, ja. Manchmal braucht es wenig und es ist ja noch lustig. Also, Wir haben kürzlich mit Murat Yakin, dem Nationaltrainer, geredet und er gesagt, man hat sich dann vor dieser Länderspielreise, die ja so ein Testlauf war für die WM, hat man sich eigentlich über alles Gedanken gemacht. Aber das hat man nicht bedenkt, den Einfluss von dieser handyfreien Zeit.
Das war das sportliche Fazit von diesen Vorbereitungsspielen vor einem Jahr. Du hast aber auch einen Vorgeschmack bekommen, was das für die Fans bedeutet, die WM. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, du warst in der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia und hast erzählt, wie viel ein Bier kostet in diesem Stadion. Wie viel war das?
Ja, also da kann man ab 15 Dollar aufwärts, würde ich sagen, ganz allgemein. Also in den USA, wer schon mal in einem Stadion war, egal bei was für eine Sportart, das kostet immer enorm viel. Wobei man muss sagen, also für 15 Dollar wird man dann nicht wie in der Schweiz mit einem 3-Dezibier abgespissen, dann hat man dann schon etwas zu trinken. Das muss man fairerweise immerhin sagen.
Dass man das Bier überhaupt bekommt, für das braucht man auch ein Ticket in das Stadion rein. Und auch dort gibt es recht grosse Diskussionen über die Preise für die Tickets, für die WM, die jetzt anfangen. Es ist, glaube ich, wahnsinnig teuer, oder?
Ja, also alles. Alles ist teuer. Ich meine, schon nur die Flüge in die USA jetzt in dieser Zeit sind enorm teuer. Die Hotels sind enorm teuer. Es sind alles dynamische Preise. Nachfrage bestimmter Preis. Insofern ist alles enorm gestiegen. ÖV gibt es an vielen Orten nicht unbedingt, zum Teil gar nicht, wie in Dallas, also in Arlington, wo das Stadion ist, gibt es kein ÖV. An anderen Orten tun sie jetzt einfach die Betreiber von diesen ÖV-Systemen schamlos ausnutzen. Also in Boston zum Beispiel, wo das Stadion etwa 40 Kilometer außerhalb ist, kostet so ein Fahrtticket eigentlich 10 Dollar, jetzt während der WM-Spiel 80 Dollar. Also insofern, die Parkplätze rund um die Stadien, die gehen ab 150, 175 Stutz aufwärts. Es ist alles enorm teuer. Und dann kommen natürlich noch die Billetpreise, die ja zum Teil so teuer sind. Also da reden wir von Tausenden von Franken. Also es ist schon alles ziemlich absurd.
Warum sind die Tickets so teuer?
Ja, also in den USA ganz allgemein ist es ja so, dass eigentlich mittlerweile bei Sportveranstaltungen gibt es immer den zweiten Markt für Tickets. Und ganz viele Leute, die vielleicht sogar zum Beispiel ein Saisonabi haben, die Tickets weiterverkaufen. Und auch da wieder die Nachfrage bestimmt ein Stück weit den Preis. Es gibt halt gemessen an einem so grossen Land mit über 350 Millionen Einwohnern, gibt es relativ wenig professionelle Sportteams. Aber der Sport ist riesig in den USA. Also insofern besteht eine grosse Nachfrage. Also ich meine, der letzte Super Bowl war, glaube ich, der Durchschnittspreis für ein Ticket 10'000 Dollar. Jetzt gerade in dem Basketball-Finalspiel, wo New York seit Ewigkeiten mal wieder dabei ist, billigste Tickets 7'000 Franken. Also das ist wirklich absurd. Aber weil es so viele Leute sind und auch viele Leute mit sehr, sehr viel Geld gibt, hast du halt Leute, die bereit sind, das zu zahlen. Und insofern lohnt sich das auch. Und ich glaube, die FIFA hat einfach gedacht, ja, wir machen das ein Stück weit auch gerade so.
Wir werden noch darüber schwätzen, wie viele Spiele es bei dieser WM gibt. Was man bei jeder WM weiss, ist, dass es Vorrundenpartien gibt, die jetzt nicht riesige Knüller sind, die irgendwelche vielleicht eher Fußball-Fan-Nationen gegeneinander antreten. Hast du das Gefühl, die Stadien werden voll sein, wenn die Tickets auch so teuer sind?
Ja, also offiziell ist ja das Turnier seit langem eigentlich mehr oder weniger ausverkauft, aber das war natürlich ein bisschen eine Mogelpackung. Also ich bin gespannt. Also schon nur das erste Spiel von der Schweiz in San Francisco am Samstag. Ich meine, das Stadion hat knapp 70'000 Plätze. Aber 70'000 Leute, die Schweiz gegen Katar schauen, da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie. Ja, man redet schon davon, oder eben die Hotelbuchungen überhaupt nicht so vonstatten gegangen, wie man sich das vorgestellt hat. Ich kann mir vorstellen, wie letztes Jahr eine Club-WM, dass man da im Last Minute irgendwie noch probiert, Tickets zu verschenken, dass man es an Schulen weitergeht und so weiter und so fort, dass man einigermaßen ein vernünftiges Bild abgibt. Es gibt natürlich Menschen, die eine hohe Nachfrage besteht, aber so bei dieser Gruppenphase, wo es ja eigentlich wirklich keine Todesgruppe gibt, Hammergruppe, gibt ja eigentlich kein Match, wo man sagen muss, den muss ich unbedingt sehen, außer du kommst aus einem Land, das beteiligt ist. Also da fehlt mir wirklich Fantasie, dass die Stadien voll sind.
Normalerweise wird das Schweizer Nationalteam von einer recht grossen Zahl von Fans unterstützt bei diesen Grossanlässen. Weiss man wie viel Schweizerinnen und Schweizer jetzt in die USA reisen, um bei der Vorrunde und vielleicht später auch noch dabei zu sein?
Nein, es gibt bis jetzt nur die Schätzungen, die natürlich deutlich weniger sind als auch schon. Also mir geht so von 2'000 bis 3'000 Fans aus der Schweiz pro Gruppenmatch von Schweiz aus. Ich meine in Deutschland, aber ist klar, es war gerade nebendran, waren es 20'000 bis 30'000 gewesen. Es gibt ja den Match in Dortmund 2006 von Schweiz, wo man bis heute sagt, das ist das meistbesuchte Schweizer Länderspiel gewesen. Also so etwas wird es natürlich nicht geben. Ich glaube, es werden ein paar wenige Tausend Schweizer aus der Schweiz anreisen.
Dann braucht es schon noch ein paar, bis ein 70'000er Stadion voll ist.
Ja, definitiv.
Das ist nochmal ein Kritikpunkt. Der Kritikpunkt an den höheren Preisen. Auch politisch ist das Turnier nicht unumstritten. Es findet zum ersten Mal in drei Ländern statt. In drei Ländern, die gar nicht so gut miteinander auskommen aktuell. Es fängt zum Beispiel mit den Einreisen an. Weiss man jetzt, ob alle Mannschaften, alle Betreuer dort reisen können, wo sie wollen und wo sie müssen?
Ja, also die Mannschaften dürfen jetzt alle einreisen. Also die Iraner waren die Letzten, die, glaube ich, die Visa noch bekommen haben. Aber sie waren so schlau, dass sie mal nicht in den USA ihre Unterkunft haben, sondern in Tijuana. Das liegt gerade in San Diego über Grenzen. Obwohl sie eben in den USA werden spielen. Die Spieler haben auch das Visum bekommen beim Iran. Es gibt einen oder anderen Betreuer offenbar, der es nicht hat bekommen. Und dann, was natürlich auch ist, Fans, also iranische Fans, werden nicht können einreisen. Fans aus Haiti werden nicht können einreisen. Fans aus Senegal und der Elfenbeinküste werden nicht können einreisen. Und das an sich geht eigentlich schon gegen die FIFA-Regeln.
Die Einwanderungsbehörde ICE, die amerikanische, hat harte Kontrolle angekündigt. Was ist da zu erwarten?
Ja, ich denke, das ist noch schwierig abzuschätzen. Oder? Also einerseits hast du irgendwie 40 Millionen Leute mit mexikanischen Wurzeln, die in den USA leben. Und ich meine schon nur, wenn Mexiko gewinnt oder Kolumbien gewinnt, wo es auch ja viele Leute mit kolumbianischen Wurzeln gibt in den USA. Also mir denke, das ist irgendwie schwer vorstellbar, dass das nicht irgendwie auch bemerkbar wird auf der Straße in den USA. Und da bin ich schon gespannt, ob das ICE, die Einwanderungsbehörde, wird ausnutzen. Andererseits muss man auch zum Beispiel sagen, die 11 Austragungsorte, die in den USA sind, die haben alle in den letzten Wahlen haben die blau gewählt. Also das ist jetzt nicht unbedingt gerade Trumpland oder Iceland. Also insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch auf grosse Gegenwehr wird stossen. Also mir denke, das ist noch schwierig abzuschätzen.
Wie ernst sie es nehmen, haben wir ja bei der Schweizer Nazi selber gesehen. Brel Embolo hat ja nur mit gewissen Verzögerungen nach Amerika dürfen.
Ja gut, mir denkt es noch etwas schwierig, so zu verargumentieren. Ich meine, dort würde ich jetzt mal eher sagen, das war ein Fauxpas vom Schweizer Fußballverband. Ich meine, Brel Embolo letztes Jahr bei dieser Länderspielreise ist er noch mit dem Mesta, hätte er einreisen können, seitdem aber schraub verurteilt worden. Und ja, insofern war es durchaus schon ein bisschen naiv, dass man einfach gemeint hat, weil das ESTA weiterhin gültig war bis zum Tag des Abflugs, dass das dann reicht und dass er nicht vielleicht doch das Visum beantragen müsste. Ja, ich glaube, das ist relativ korrekt abgelaufen und er ist jetzt auch noch in Genuss gekommen, ein bisschen vor einer schnelleren Abhandlung. Und ich glaube, das ist dann gleich mal vergessen.
Was hast du das Gefühl, wie politisch werden diese Weltmeisterschaften? Der Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, hat ja schon sehr viel gemacht, um den Donald Trump, ich weiß nicht nur über Donald Trump, die mexikanische Präsidentin und der kanadische Präsident, das spielen gar keine Rolle. Und dort ist es nur darum gegangen, ihn möglichst gnädig zu stimmen.
Ja, ich meine, also es passt eigentlich auch gerade ins Bild von Trump. Also für ihn sind ja Mexiko und Kanada höchstens Junior-Partner, wenn überhaupt, an dieser WM. Ja, ich meine, also der Infantino hat sich ja beim Trump angebiedert bis zum geht nicht mehr. Und das ist jetzt noch sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Ich glaube, er hat ihn letztes Jahr öfter getroffen als jeder Staatschef auf dieser Welt. Also er hat wirklich einen engen Bezug zum Trump. Er ist zuletzt, hat er jetzt auch in Miami residiert, der Infantino, was ja gar nicht so weit weg ist von Trump-Basis Mar-a-Lago. Also ja. Der Infantino hat es eigentlich auch so fast ein bisschen zu einer Trump-WM gemacht. Ich meine auch, der Tiefpunkt war ja rund um die WM-Auslosung, dass er Trump dort den FIFA-Friedenspreis hat übergeben.
Mr. President, you definitely deserve the first FIFA Peace Prize for your action, for what you have obtained in your way, but you obtained it in an incredible way and you can always count, Mr. President, on my support on the support of the entire football community or soccer community to help you make peace and make the world prosper all over the world. Thank you very much, Mr. President.
Und hat kurz darauf für einen Regimewechsel in Venezuela gesorgt und für einen Krieg im Iran.
Interessiert sich denn Trump überhaupt für Fußball und die WM? Bei früheren Austragungen in Katar und Russland haben die politischen Machthaber die WM recht für sich selber gebraucht, auch um Propaganda zu machen. Macht das der Trump auch?
Ja, ich glaube schon. Also wir werden uns auf eine Trump-Show einstellen. Ich glaube auch, wir müssen das ein bisschen müssen ausblenden, wenn man sich vor allem auf den Fußball fokussieren will. Aber man wird nicht darum herumkommen. Er selber hat schon kürzlich davon geredet, dass ja die WM so sei, wie man x oder viel Super Bowls aneinander drehen könnte. Also er hat selber auch schon begriffen, dass so ein WM-Match, gerade so ein WM-Viertelfinal, WM-Halbfinal, WM-Final im Vergleich zum Super Bowl noch einmal ein viel grösseres Spiel ist. Klar, Super Bowl ist das grösste Einzelspiel in den USA. Da hocken Hunderte von Millionen Amerikaner vor dem Fernsehen. Aber Fußball ist der Sport weltweit, oder? Der ist noch einmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und das hat er leider auch registriert.
Wie ist denn die Lage in den anderen Gastgeberländern?
Ja, also Kanada muss echt damit leben, dass der Trump immer wieder zum 51. Bundesstaat von den USA machen will. Sonst grundsätzlich ist es dort ruhig. Und in Mexiko hat es ja die Sicherheitsbedenken gegeben, wegen dem Krieg mit der Drogenmafia. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Es ist relativ ruhig. Who knows? Aber insofern muss man in dieser Hinsicht aktuell nicht so bedenken.
Das ist ein Novum, dass es zum ersten Mal überhaupt drei Gastgeberländer gibt an dieser WM. Das andere Novum ist, die WM ist viel grösser. Wie viel grösser ist die WM, Dominik? Und vor allem, warum?
Also wir haben es noch aufgestockt, von 32 Teams auf 48 Teams. Du hast es eben schon gesagt. Das bedeutet 104 Matches. Ich meine, WM 2022 in Katar waren es noch 64 Matches, also fast das Doppelte. Das bedeutet natürlich auch Verwässerungen. Also es gibt ein paar Länder, die das erste Mal dabei sind. Absolute Fußball-Kleinländer wie Usbekistan. Wie Jordanien, wie Haiti, wie Curaçao und so weiter und so fort. Das bedeutet auch, dass das Turnier, man kann es eigentlich so sagen, erst ab der K.O.-Phase richtig losgeht. Aber es gibt wirklich keine Gruppe, die muss sagen, ja, diesen Match muss ich mir rausgreifen, diesen Match muss ich schauen. Und was natürlich auch ist, es ist im Sommer, es ist in den USA, es könnte an diesen Orten sehr heiß werden. Das kann ein Faktor sein wie auch Gewitter. Also bei Blitzeinschlägen müssen die Spiele unterbrochen werden. Das hat man in der letztjährigen Club-WM mit den USA erlebt, wo Matches mehrere Stunden, also 3, 4, 5 Stunden dauern. Da bin ich gespannt, wie sich das wird auswirken. Und dann gibt es ja noch sonst die eine oder andere Regeländerung. Und der Grund für die Aufstockung war, Infantino hat eigentlich, bevor er 2016 auch FIFA-Präsident wurde, hat er eigentlich schon mit dem Wahlkampf gemacht. Das ist natürlich ein ziemlich gutes Versprechen, wenn es darum geht, die Stimmen der einzelnen Landesverbände zu sichern. Er hat das dann eigentlich umgesetzt, ist natürlich auch für die FIFA höchst lukrativ, muss man sagen. Mehr Spiel bedeutet mehr Geld. Um es kurz und knapp zu sagen, man geht davon aus, dass die FIFA mit diesem Turnier 10, 11 Milliarden wird einnehmen. Absoluter Rekord für die FIFA. Insofern wird der Infantino auch wieder an den Mitgliederverbänden mehr Geld können versprechen. Also aus dieser Warte raus, oder, ist das ein absolut lohnendes Geschäft für die FIFA.
Du hast ein bisschen negativ Unterton jetzt, wenn man ganz genau zuhört, was die Aufstockung angeht. Gibt es auch eine positive Seite von denen?
Ja, also ich denke mir, die Leute zum Beispiel auf der Kap Verde, noch so ein Land, wo das erste Mal dabei sind, die sehen das überhaupt nicht negativ. Eben wie so andere Länder, die jetzt endlich die Chance haben, dabei können zu sein, es nicht negativ sehen. Ich glaube, wir tun auch vielleicht aus europäischer Sicht ein bisschen schnöden, weil die Europäer haben eigentlich nicht gross profitiert von dieser Aufstockung. Wenn ich mich nicht täusche, sind es 2 Länder mehr als vorher bei 32 Teams. Also eigentlich viele Länder außerhalb von Europa haben profitiert. Und seien wir ehrlich, also man kann es ja auch so sehen. Also die WM früher okay, mit 32 Teams, absolut cool, hat schon gute Gruppenmatches gegeben, aber kürzlich hat bei uns eine Hockey-WM stattgefunden, wo sie eigentlich genau gleich ist. Also da ist die Gruppenphase als absolutes Vorgeplänkel, wo man eigentlich schon weiss, wer weiterkommt. Da hat es auch so Teams dabei, die eigentlich mit Hockey nichts zu tun haben, wie Großbritannien oder Ungarn. Und da stört sich auch eigentlich gar niemand daran. Also man kann es ja eigentlich auch so sehen, dass halt jetzt die Gruppenphase wirklich so einfach die Anlaufzeit ist, dass das Turnier erst wirklich ab dem 16. oder 8. Final losgeht. Und man muss ja auch sagen, aus Schweizer Sicht alles andere als ein Weiterkommen wäre absolut peinlich.
Wir haben es jetzt langsam vortastet zum Sportlichen. Und wir reden jetzt über Sportliche, aber zuerst schauen wir ein bisschen zurück, weil es ist nicht zum ersten Mal, wo eine WM in den USA stattfindet. Was hast du für einen Jahrgang, Dominik?
88. Also ich war dann 60.
Gut, dann bist du 60.
Ja. Ja.
Bei der letzten WM. Ich nehme an, du hast das nicht aktiv mitverfolgt.
Nein, aber das ist lustig. Wirklich meine erste Erinnerung, wo ich habe, an eine WM oder wo ich allgemein habe, an ein Fußballspiel im Fernsehen zu verfolgen, ist wirklich Roberto Baggio, sein verschossener Penalty im Finale gegen Brasilien, wo er ja in Orbit hat rausgejagt. Also das ist wirklich so meine erste Erinnerung, die ich habe.
Roberto Baggio gegen Taffarel. Wird Baggio den entscheidenden Penalty verschießen? Das wäre eine Geschichte. Baggio gegen Taffarel und Brasilien ist Weltmeister. Was für ein Ende. Der beste Spieler der WM, der Superstar Roberto Baggio, setzt den Ball weit übers Tor.
Ah, und dann steht er dort und ist einfach richtig traurig.
Ja, ja.
Für die Schweiz war es natürlich vorher sehr interessant, schon vor dem Finale. Es hat ein paar recht legendäre Spiele gegeben, weil die Schweiz ist zum ersten Mal seit langer Zeit überhaupt wieder an der WM gewesen.
Jetzt gibt es Freistoß für die Amerikaner. Jetzt kriegen die diese Chance auf.
Hoffentlich haben sie nicht einen guten Schützen, wie Brege.
Es gibt keinen zweiten wie Brege.
Es gibt nur einen wie Brege. Kannst du mir schnell sagen, was wir hier gehört haben, Dominik?
Ja, das war der Benny Turnherr und es ist darum gegangen, also es war das Eröffnungsspiel gegen die USA an der WM 94 und der Schorsch Brege hat ja die Schweiz mit einem Freistoß-Goal in Führung geschossen.
Rechts oben.
Er hat noch den Turner sich noch als Orakel auszeichnen. Also er hat eigentlich vorausgesagt, dass der Brege den Freistoß in lange Ecken wird schiessen. Also hat er so gemacht. Turner war nicht überrascht, aber die Amerikaner schon. Einmal zumindest der amerikanische Goalie. Und er eben kurz darauf ist zu einem Freistoß gekommen für die USA, der noch ein bisschen weiter weg war als der von der Schweiz. Und da hat eben der Benny Turner seinen mittlerweile legendären Kommentar gemacht. Und was ist passiert? Der Amerikaner hat ihn reingekommen und noch viel schöner.
Der Ball ist tatsächlich auch drin. Torschütze Wijnaldum. Es gibt doch einen Brege im amerikanischen Team.
Das ist so ungefähr das Schlimmste. Das war brutal. Und der Brege gehört das bis heute, oder? Der hat kürzlich mit ihm ein Interview gemacht.
Ja, absolut, ja. Aber das zeigt halt auch, welche Wirkung das Turnier hatte. Ich glaube schon, das war wirklich so ein Erweckungserlebnis für die Schweizer Nationalmannschaft, für den Fußball. Es ist darauf aber dann das Spiel gegen Rumänien, das als eines der besten Spiele gilt in der Geschichte der Schweizer Nationalmannschaft.
Wieder Brege im Mittelpunkt, herrlich sein Freistoß Richtung Knutzkopf und 4:1. Nie hatte die Schweiz im Ausland auf diesem Niveau einen solchen Kantersieg erreicht.
Plötzlich sind die Leute auf die Straße, die Langstrasse war voll. Es gibt ja wirklich eine schöne Doku von SRF, die zeigt, also, wo auf der Polizeipost ist, dann in Zürich, der überhaupt nichts zu tun hatte, weil die Straße leer war. Sie waren während dem Match und dann nach dem Match sind eben die Leute auf die Straße. Also das ist wirklich so ein bisschen das Massenphänomen. Fußball ist dann in der Schweiz ein Stück weit geboren. Und hat eben dafür gesorgt, dass so Figuren wie der Brege mit seinem Stolz heute absolute Kultfiguren sind.
Hast du das 4-1 gegen Rumänien mal nachgeschaut? Das war eines der absolut höchsten Spiele der Schweiz, glaube ich, je gewesen, oder?
Also über 90 Minuten habe ich es nie nachher geschaut. Aber die Goal habe ich natürlich schon gesehen. Ich glaube, an jedem Menschen, der sich in der Schweiz für den Fußball interessiert hat, die Goal irgendwann gesehen.
Dabei, lustigerweise, ist dann später herausgekommen, dass eigentlich recht viel in diesem Turnier in Amerika falsch gelaufen ist, oder? Was man heute ganz anders machen würde.
Ja, aber die Schweizer waren ja dann das erste Mal seit 28 Jahren dabei gewesen und die waren ein bisschen überfordert mit dieser Aufgabe. Also, die haben halt gar nicht gewusst, richtig, was sie erwartet. Die haben sich gar nicht so Gedanken gemacht, oh, wenn wir dann 3-4 Wochen dort sind, müssen wir uns ja irgendwie auch beschäftigen können. Eben, der Lagecaller, den es dann gab, der ist schon fast ein bisschen legendär. Wobei, Wir waren eben kürzlich beim Präger. Er hat es gar nicht so schlimm gefunden. Er war halt sehr seriös. Er gefunden, dann bin ich halt in die Massage und so weiter. Aber ja, die Geschichten, die es dort gibt, auch mit Spielern, wo dann irgendwann hat Roy Hodgson gefunden, ja gut, dann könnt ihr zumindest den Pool raus, könnt ihr ein bisschen in die Sonne liegen, oder? Und dann sind Spieler halt mit dem Sonnenbrand zurückgekommen, woraufhin der Hodgson halt allen Spielern auch wieder Sonnenbaden hat verboten. Also insofern ist dort schon einiges schief gelaufen, ja.
Und es waren die Auswechselspieler oder Sonnenbrand gehabt. Das war das Brutalste, genau. Die eigentlich gerne noch baden wären. Bregi, Sutter und so weiter.
Absolut. Und das hat selbst der Bregi zugegeben, das hat für Stunk gesorgt, ja.
Das mal ist alles anders. Hochprofessionell nehme ich an, oder?
Ja, also es ist sicher so, dass man sich zu genau so Sachen Gedanken macht. Und zwar nicht zu wenig. Also, mittlerweile gibt es in dem Hotel vor der Schweiz so wie eine Spielecke, wo man Poker spielen kann, wo man Schach spielen kann, wo man die Matches schauen kann, wo man alles machen kann. Ich meine, auch die Jakin sagt, lassen wir halt mal einen kommen, der den Kebab bringt. Er schaut es ja eher relativ entspannt an. Er ist in dieser Hinsicht ganz anders als der Roy Hodgson dazu mal. Also insofern, ja, macht man sich Gedanken. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr eine Gefahr bei den Schweizern.
Ganz anders sind die beiden, aber sie sind beide gerne auf dem Golfplatz, auch während einem WM-Turnier. Es gibt Leute, die schauen nur alle vier Jahre Fußball, genau zur WM. Wo dann auch die Schweizer Mannschaft nicht so ganz genau kennen. Vor allem die, auf wer sollen die schauen? Wer sind also die Schweizer Spiele, die man kennen muss?
Ja, also ich nehme an, den kennen sie, aber es ist trotzdem der Rest, was sie drauf schauen müssen, weil das ist der Captain, das ist der Granit Xhaka, das ist der absolut herausragende Spieler in dieser Mannschaft. Es könnte sein, dass er an diesem Turnier sein 150. Länderspiel machen für die Schweiz. Also mit dem fällt alles an und hört eigentlich alles auf in diesem Schweizer Team. Und dann gibt es natürlich, man hatte immer Angst um die Achse nach diesen Rücktritten vom Sommer, vom Schär und vom Shaqiri, aber man hat eigentlich weiterhin Achse mit dem Goalie und Gregor Kobel, wo in Dortmund wie einmal mehr eine gute Saison gemacht mit Manuel Akanji, der bei Inter ein herausragender Verteidiger ist, und mit dem Remo Freuler, der eigentlich seit Ewigkeiten so der Sekundant ist vom Xhaka. Also da hat man eine absolut gute Basis. Ich meine, Brel Embolo, wenn er gerade nicht sein Visum abgelehnt bekommt, ist er in absolut guter Phase in seiner Karriere. Nicht mehr so die Verletzungen, die eine Bremse trifft, mittlerweile auch regelmässig im Schweizer Nationalteam. Das ist ja bei ihm eigentlich immer der erste Kritikpunkt gewesen. Und nachher hat man noch den einen oder anderen wirklich so aufregend spielen drumherum. Und da denke ich zuerst mal dran an Johan Mansambi, der eigentlich vor einem Jahr plötzlich bei dieser Länderspielreise in den USA ist auftaucht. Der hat den Jakin überraschend aufgeboten gehabt und er hat sich dort wirklich zuerst mal angemeldet, auch gerade mit einem traumhaften Goal gegen die USA. Und ja, er hat eigentlich seitdem seinen Aufstieg immer mehr fortgesetzt, immer noch weiter. Er ist bei Freiburg ein absoluter Leistungsträger. Und bei ihm ist eigentlich die Frage, welche Rolle er in dieser Mannschaft bekommt. Eigentlich ist er ja zu gut als Joker, aber er hat halt eigentlich die Stärke, die für ihn aber oft so etwas ist wie eine Schwäche. Wenn er eingewechselt wird, dann hat er wirklich die Eigenschaft, um ein Spiel zu beleben. Das hat er regelmässig gemacht. Und darum könnte ihm dann halt zumindest am Anfang trotzdem noch die Bank drohen.
Ja, der Murat Yakin ist jemand, der nicht gerne Sachen ändert. Beim Mansambi haben wir jetzt das Gefühl, dass er sich selber quasi überwinden könnte und ihn doch starten, oder wenn man jetzt die Testspiele geschaut hat.
Genau, also er hat in den letzten zwei Testspielen hat er von Anfang an gespielt. Ich finde auch noch gerade in diesem Testspiel in der Schweiz gegen Jordanien hat er das sehr gut gemacht. Jetzt in diesem Testspiel in den USA gegen Australien hat er ein bisschen verloren gewirkt teilweise. Aber es kann schon sein, also dass er auch gegen Katar jetzt von Anfang an wird spielen.
Du hast gesagt, die Schweiz muss durch die Gruppenphase durchkommen, alles andere wäre ein bisschen peinlich. Was traust du der Schweiz nachher zu? Weil bei K.O.-Spiel an WMs ist ja die Nationalmannschaft nicht besonders erfolgreich gewesen bis jetzt.
Jein, würde ich jetzt sagen. Also, an diesem Narrativ waren sie jetzt auch ein bisschen am Arbeiten gewesen. Ich meine, vor zwei Jahren an WM sind sie bis ins Viertelfinale gekommen.
Die Schweiz dominiert Italien. Das Spiel ist aus! Die Schweiz schlägt den Europameister Italien 2-0 und steht im Viertelfinal dieser Europameisterschaft.
An der EM, Dominik, aber nicht an der WM.
Ja gut,
ich schätze von WM.
Ja, das stimmt, das stimmt. An der WM haben sie es bis jetzt noch nicht geschafft. Sie haben es bis jetzt erst an der EM geschafft, da bist du richtig. Ja, ich traue ihnen eigentlich viel zu. Und das macht mir ein bisschen Angst, weil vor zwei Jahren an der EM habe ich ihnen nicht viel zugetraut und sie haben mich eigentlich Lügen gestraft. Also insofern, nein, es ist wirklich eine sehr solide Mannschaft, auch eine spielstarke Mannschaft. Also Da darf man als Schweizer schon stark sein. Die gehen oft in die Match rein, mit dem Ziel, den Gegner zu dominieren, was noch auch relativ gelingt. Darum traue ich ihnen viel zu, wobei man muss auch wissen, also wenn sie erst werden in Gruppe und Portugal wird erst in Gruppe, dann werden sie im Achtelfinale wieder aufeinandertreffen, wie in Katar 2022. Und da hat es ja das Spiel mit einem Tennis-Resultat geändert.
Das war recht brutal. Gibt es denn auch einen sehr vorteilhaften Weg durch das Turnier, wo man plötzlich sehr einfach, sehr weit kommen könnte?
Ja, es ist auch schwierig, weil es gibt so, so viele verschiedene Kombinationen, die möglich sind, weil es halt eben auch die 8 besten Gruppendritten werden auch weiterkommen. Also insofern ist es schwierig abzuschätzen. Auch jetzt rein so von den Gegnern her, zumindest am Anfang wäre es vielleicht für die Schweiz sogar besser, zweit zu werden in Gruppen. Aber auf das kannst du ja gar nicht spielen. Und eben, ich habe es schon einmal gesagt, alles andere als Rang 1 in dieser Gruppe wäre für die Schweiz eine Enttäuschung.
Granit Xhaka, wichtiges Spieler von der Schweiz, wird das Jahr 34, ist eventuell seine letzte WM, falls die Schweiz dann sich wieder qualifiziert. Was ein bisschen die Überleitung ist zu einem anderen grossen Namen, die ziemlich sicher in die letzte WM werden erleben. Das sind Namen, die den Weltfußball die letzten 10, fast 20 Jahre geprägt haben. Der Messi von Argentinien, der Ronaldo von Portugal, der Modric von Kroatien, der Neymar von Brasilien. Was geht da verloren, Dominik?
Ja, enorm viel. Also gerade Messi und Ronaldo sind auch die zwei besten Fußballer in der Geschichte des Fußball.
Para sentenciar, para soñar, para meterse en el Mundial. Messi! Gol! Gol!
Der Rei des Sports, Cristiano, ele vai!
Klar, der eine oder andere Maradona Jünger wird jetzt aufschreien. Aber zumindest dem, was sie geleistet vom Fußballplatz, sind die zwei Besten, die zwei Grössten. Der Messi ist noch etwas besser als der Ronaldo. Da werden jetzt auch noch ein paar Ronaldo-Fans aufschreien. Nein, ich meine, es sind die zwei grossen Figuren. Und sie sind eben jetzt um die 40 oder sogar im Fall von Ronaldo schon 40. Und eigentlich schaut auch jetzt noch an dieser WM jeder Fußballfan auf die zwei Spieler, was schon allein zeigt, dass es halt wirklich noch nicht ganz die Figuren gegeben, die eigentlich ihre Fußstapfen treten konnten. Ich meine, früher bei einer Weltfußballerwahl war eigentlich wirklich immer die Frage, Messi oder Ronaldo, vielleicht mal noch einer ein auftaucht. Mittlerweile fühlt es sich ja manchmal wirklich ein an wie ein Jekami. Also mit diesen zwei geht enorm viel verloren, auch mit einem Luka Modric, der absolut sensationeller Fußballer ist, wo man immer noch sehr, sehr gerne schauen kann, wo man irgendwie nicht anmerkt, dass er mittlerweile, glaube ich, sogar schon 41 ist. Ja, da gehen ein paar grosse Figuren.
Gibt es denn irgendjemanden in Aussicht, gerade bei dieser WM, der so in dieses Fußstapfen treten könnte?
Ja, eigentlich ist es ja der Jamal, oder?
Nice cut!
Von Spanien, vom FC Barcelona, wo ja wirklich mit einem unverschämt grossen Talent gesegnet ist, wo ja lustigerweise mehr oder weniger von Messi gesegnet ist worden, weil es gibt das lustige Bild, wo der Jamal erst frisch geboren wurde, in den Armen von Messi war. Das ist ein unglaublicher Zufall, der aber stimmt. Er wäre ja eigentlich dafür geschaffen, der Nachfolger zu werden. Er war schon mit 16, 17 unglaublich gut gewesen. Bei ihm muss man halt einfach so ein bisschen die Zweifel haben, die man schon früher auch beim Neymar hatte, ob er wirklich auch den Kopf hat, um über Jahre wirklich sein Talent in dieser Art und Weise auszuschöpfen oder halt, ob er die Misstritte, die neben dem Platz macht, ob ihm wirklich auch vielleicht ein Stück Professionalität abgeht. Aber ja, ich rechne mit Spanien dieser WM und wenn Spanien wird gut sein, dann wird sehr wahrscheinlich auch der Jamal gut sein und das könnte eigentlich so ein bisschen zu seiner Geburtsstunde werden.
Mit wem rechnest du neben Spanien noch? Wer wird weit kommen?
Ja, also ein bisschen so die langweiligen Tipps wären ja wie Frankreich, weil die könnten ja wirklich 3-4 Mannschaften aufbieten, wo ja locker auch noch in Viertelfinale würden kommen. England bin ich gespannt, ob sie es jetzt mit dem Tuchel wirklich mal noch so den letzten Schritt schaffen. Habe ich meine Bedenken. Ich würde jetzt da Brasilien sagen. Irgendwie so Brasilien, immer noch sehr, sehr viele gute Fußballer. Ich meine, in dem Jahr wird sehr wahrscheinlich zwar sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber eine absolute Nebenrolle spielen in dieser Mannschaft. Und die haben ja Ancelotti mittlerweile als Trainer, der ja wirklich so bei Real Madrid so der Wohlfühltrainer war mit den Stars. Also der hat nicht so geschaut, ob man jetzt pünktlich im Training ist oder was sie jetzt essen. Ein bisschen überspitzt formuliert. Der hat es einfach ein bisschen machen lassen. Der hat ihnen gesagt, hey, die sind so gut. Geht's raus und spielst? Oder wie ist das gegangen beim Franz Beckenbauer? Ein bisschen überspitzt, also in dieser Art. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass mit ihm im Verlauf des Turniers und dieser brasilianischen Mannschaft etwas heranwachsen könnte.
Gibt es auch gewisse Dark Horses, Mannschaften, die man jetzt nicht auf der Rechnung hat, aber die total durchstarten?
Ich denke da an Ecuador, die eine super Qualifikation hatte in Südamerika. Eine junge Mannschaft mit wirklich sehr guten Abwehrspielern. Der Pacho von Paris Saint-Germain oder Hincapie oder der Gaiseda, der bei Chelsea ist. Ja, die sollte man auf der Rechnung haben. Sie mit den Deutschen in der Gruppe wie noch andere Mannschaften, die ich irgendwie auch finde, die würde ich jetzt nicht abschreiben. Das wäre die Elfenbeinküste, wo eine junge Mannschaft hat. Ein paar sehr coole Spieler wie Diomonde von Leipzig, wobei lange wird er nicht mehr bei Leipzig sein. Die könnten spektakulär sein und das könnte dafür sorgen, dass es für die Deutschen relativ schwierig wird.
Wunderbar, Dominik. Jetzt ganz zum Schluss noch ein Tipp. Wer wird denn Weltmeister von all diesen Teams, die du erwähnt hast?
Ja, eben. Also für die Leute, die regelmässig auch dritte Halbzeit hören, die wissen ja, dass ich und meine Kollegen mit unseren Prognosen oft spektakulär daneben liegen. Aber ich bin mir nie zu schade für eine Prognose oder für einen Tipp. Und insofern sage ich, Spanien ist jetzt überhaupt nicht mutig. Ich weiss, es ist ein bisschen langweilig, der Europameister vor 2 Jahren. Aber ich glaube, auch dieses Jahr werden sie es machen, WM.
Wer das gesehen? Wie lange ziehst du durch? Bis zum Schluss? Oder musst du heim mit der Schweiz, wenn es dann fertig ist?
Ich muss heim mit der Schweiz, aber vielleicht ist ja das ganz bis zum Schluss. Zumindest wenn es nach dem Granit Xhaka geht, ist es das ja.
Danke, Dominik.
Merci, Philipp.
Das war unser Vorschau apropos zur WM, die heute losgeht. In den USA, in Kanada und in Mexiko. Wenn ihr noch mehr Lust auf Dominik Wiemann habt, dann werden wir euch das liefern. Und zwar wird die dritte Halbzeit immer vor und nach dem Schweizer Spiel eine Sonderausgabe aufnehmen und ausspielen. Die findet ihr überall dort, wo ihr sonst unsere Podcasts auch findet. Die Folge von Apropos hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und euch allen ganz eine schöne WM. Bis morgen. Ciao zusammen.